Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Wir sind heute gekommen, um ein Versprechen bei euch einzulösen, denn wie ihr wisst, haben wir euch vor kurzem versprochen, dass wir direkt nach der Gamescom eine Review-Folge machen, in der wir für euch die Gamescom 2025 zusammenfassen, und heute ist es soweit. Wir wollen relativ viel über einzelne Spiele oder große Ankündigungen sprechen, aber wir werden natürlich aufgrund der riesengroßen Masse, die man da geboten bekommt, bei weitem nicht auf alles eingehen können. Wollen wir auch gar nicht. Wir wollen euch eher so einen Gesamteindruck der Gamescom vermitteln. Wie war es dieses Jahr? Gab es viele Highlights oder auch schreckliche Lowlights? War es eine gute, runde Veranstaltung insgesamt? Oder ja, wie haben wir das eben empfunden? Und natürlich informieren wir euch schon über die heißen Titel, die da vorgestellt wurden. Habe ich das so treffend zusammengefasst?
Ja, es hat sich jetzt fast angehört, als wären wir vor Ort gewesen.
Also ja, wir
machen das natürlich wieder als die Faulen, die nicht den Ort verlassen haben.
Genau.
Die sagen, ich verlasse nicht das Bundesland. Also wir waren mal wieder nicht auf der Gamescom, was wieder mit beruflichen Themen zu tun hatte, dass wir das zeitlich nicht geschafft haben. Wir haben aber auch vorhin schon gesprochen, nächstes Jahr ist da der ganz große Fokus drauf, dass wir da mal zusammen hinfahren, ein, zwei Tage, und uns das auch nochmal von Namen geben. Aber dieses Jahr müssen wir leider, wie letztes Jahr auch, die Vogelperspektive einnehmen und einfach mal berichten, was wir daheim von den heimischen Empfangsgeräten für Eindrücke bekommen haben.
Genau, und wenn es ums Thema Eindrücke geht, gibt es da auch eine Ähnlichkeit zum Summer Games Fest. Ihr erinnert euch noch an die Episode aus dem Juni, war es, glaube ich, ne? Und zwar, dass das Summer Games Fest eigentlich aus ganz vielen Einzelveranstaltungen besteht, die alle eigene Streams haben. Das war beim Summer Games Fest eine riesengroße Menge. Und ich habe mir dann dieses Jahr mal anguckt, ist es bei der Gamescom nicht genauso oder war das bisher nicht genauso? Ja, ist so. Auch da gibt es mehrere Streams. Es gibt dann die Opening Night Live, eine zweistündige Veranstaltung, die am Dienstag stattfindet. Und danach, das ist quasi der Kickoff für die Gamescom, danach geht's 4 Tage in die Vollen. Da gibt's dann zum Beispiel oder gab es dieses Jahr den Xbox Stream 1 und 2, die Future Games Show und die Indie Games Show. Habe ich mir auch alles reingefahren, um mir halt mal einen Überblick über so alle Games, die rauskommen, zu verschaffen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich dieses Jahr mit dir vor Ort hingefahren wäre, hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, lieber in einem anderen Jahr mit dir dorthin gefahren zu sein, weil ich will es gar nicht schlecht machen, nur ich muss sagen, es gab Jahre mit deutlich spannenderen Ankündigungen, wo wir, glaube ich, viel mehr interessiert gewesen wären.
Frei nach dem Motto, wäre ich lieber ich.
So ungefähr.
Also ich wäre schon gerne hingefahren, aber nicht dieses Jahr.
Also ein Beispiel, als ich das letzte Mal da war, da gab es diesen, also ist jetzt nichts Besonderes, aber da gab es halt diesen krassen Wargaming-Stand im Business-Bereich, den fand ich sehr krass. Die PlayStation VR konnte man vor Ort anspielen. Destiny war da. Also es gab wirklich ein paar richtig coole Sachen, auf die man sich gefreut hat. Borderlands 3, glaube ich, da war gerade die Ankündigung stand kurz bevor. Also da warst du, bist du wirklich auf heißen Kohlen hingefahren und warst dann auch richtig heiß auf das, was du vor Ort erlebst. Und dieses Mal war es halt ein bisschen anders, weil man im Vorfeld, ehrlich gesagt, keine richtigen Teaser hatte, die auf was Besonderes hingedeutet haben. Also man hätte erwarten müssen, dass eine totale Überraschung kommt, die man überhaupt nicht erwartet hat. Und ansonsten, der Großteil der Games, die angekündigt wurden, da wusste man vorher schon drüber was oder hatte sogar schon einiges drüber gesehen.
Da muss man ja sagen, da muss ich dir ganz kurz widersprechen.
Was? Was machen wir doch hier nicht?
99,875% stimmt das. Okay. Aber es gab ja noch das Spiel Silksong. Und das hat's.
Dieses Hollow Knight.
Ja, weil das wurde jetzt ja 4 Jahre oder 5 Jahre lang angekündigt. Jeder hat die ganze Zeit gehofft, da endlich mal, es gab hier immer mal so kurze Gameplay-Schnipsels, das mal zu Gesicht zu bekommen. Und jetzt haben sie ja sogar einen Shadow Drop gemacht. Also das ist also Shadow Drop ist natürlich, wir versuchen ja auf Anglizismen zu verzichten, wie ihr wisst, aber da weiß ich jetzt das deutsche Wort nicht dafür. Sie haben quasi das einfach rausgehauen. Und das kommt jetzt ja auch schon im September.
Genau. Also
von daher, da war
das war eine der wenigen Überraschungen, die es gegeben hat. Dafür hat die geknallt. Also ich hatte die Stimmung da im Saal beim Zuschauen gesehen und da hatte ich das Gefühl, dass da sehr vielen Leuten ein großer Gefallen getan wurde, die sehr happy waren. Das kam
ja,
super
ja, an. Auf jeden Fall. Das ist ja auch so. Also da war wirklich die Stimmung ist da durch die Decke geschlagen. Also nur kurz noch, um euch abzuholen, Hollow Knight Silksong ist der zweite Teil oder die Erweiterung, der zweite Teil zu Hollow Knight, zu einem 2D- Metroidvania, Metroidvania. Venia, Souls-like Spiel, das in einer sehr tollen Optik gemacht wurde. Mit so einem kleinen Käfer, mit so einem kleinen Stachel in der Hand. Mhm. Und mit dem kämpft man sich da durch eine sehr dystopische Käferwelt. Und das ist, ich habe selber auch gespielt, ich habe es leider nie zu Ende gespielt, weil irgendwann wirklich verzweifelt bin. Es ist einfach super, super gut. Von Team Cherry ist das gemacht worden. Und da war jetzt einfach das Thema, dass das, ja, keine Ahnung, 4 Jahre, 5 Jahre auf einen Nachfolger gewartet hat. Er ist auch mehrfach angekündigt worden.
4 Jahre, glaube ich.
Ja, aber, und jetzt haben sie das quasi rausgehauen und dann halt auch als Shadow Drop, dass es direkt am 4. September rauskommt. Und da war natürlich, Partystimmung.
Also das war super. Das Blöde ist, dass halt auch gefühlt nur da einmal Partystimmung war. Also in den ganzen Streams, die ich gesehen habe, gut, viel davon wurde moderiert, war also nicht vor Live-Publikum, sondern du hast 1, 2 Moderatoren gehabt, die da durchgeleitet haben, konntest ja dann gar nicht erleben, wie die Leute darauf reagieren. Das ging eigentlich wirklich gut nur während der Opening-Night-Show. Und da gab es aber leider auch recht wenig Highlights. Wie immer hat Jeff Keighley eine super solide, auf Hochglanz produzierte Show abgeliefert, weil er kann es halt auch einfach gut, muss man ihm lassen. Er ist in dem Bereich hier im Gaming-Sektor sozusagen auch schon der beste Moderator, den wir haben für solche Veranstaltungen, weil er halt eine unglaubliche Routine hat, aber auch mit dem Herz bei der Sache ist und auch, denke ich, er ist immer sehr gut vorbereitet, auch inhaltlich, ne, und nimmt auch selbst an den Spielen teil. Er reist viel rum, probiert Dinge aus, quer durch die Welt. Also den nehme ich auch als einen sehr gut vernetzten Moderator, weil er eben nicht nur Moderator ist, sondern auch Spieleliebhaber. Und muss ehrlich sagen, dass ich mit ihm wirklich sehr zufrieden bin. Ich habe nur manchmal ein bisschen Angst davor, dass es irgendwann zu sehr professionelle Show wird und gar kein Platz mehr ist für irgendwelche Verrücktheiten oder Ausgeflipptheiten. Weil das sind die Dinge, die einem meist wirklich lange im Gedächtnis bleiben. Ne? Und ja, da, wenn man zu sehr poliert, dann bleibt wenig von dem interessanten Schmutz übrig. Ich will es mal so nennen. Auf jeden Fall mit der Opening Light live geht's los. Parallel gab es ja auch noch Veranstaltungen hier von der Wibedia-Gruppe, die ja mit ihrer Find Your Next Game Show auch versuchen, so ihre eigene moderierte Show immer besser auf die Beine zu stellen. Ich weiß gar nicht, wie lang es das Find Your Next Game schon gibt, finde aber dafür, ja, das ist was, was noch im Aufbau ist, so nehme ich das zumindest, weil es ist noch nicht perfektioniert und geschliffen, aber die machen eine gute Sache und sind mit sehr viel Herz dabei. Deswegen gucke ich das auch ganz gern noch zusätzlich. Und wenn wir jetzt auf den Hauptabend zurückschauen, da gab es ein paar Sachen, die schon noch eine Überraschung waren, wie zum Beispiel Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Da muss ich wirklich sagen, da kam dieser, das war schon ein ganz schöner Vogel, der da aus die Bühne rauskam, also der das präsentiert hat. Ich fand den, also ich wusste nicht, ist der wirklich gerade live da auf der Bühne oder ist der in anderen Sphären unterwegs? Der war schon irgendwie sehr special, so speziell von seiner Art her. Und du hast ihm aber angemerkt, wie sehr er dieses Batman-Game, was er da gebaut hat, feiert und wie viel Leidenschaft.
Bisschen stark angeknipst, so für meinen Geschmack, oder? Hat er vielleicht noch schnell einen Kreppel auf dem Klo gegessen?
Es sah irgendwie schon so ein bisschen so aus, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Da hat's trotz hoher Außentemperaturen stark geschneit, hatte ich den Eindruck halt, ne?
Es wirkte schon so ein bisschen abgefahren.
Ja, oder er ist halt ein Grundverwetter halt, ne? Vielleicht war die Ritalin-Dosis zu hoch gewesen an dem Tag.
Aber geil fand ich, wie er dann so anfing, so, hey, wir haben diese ganzen Geschichten da reingepackt und wir wissen ja auch, dass das dazu gehört und sowieso und fing dann halt an, das wirklich zu beschreiben und auch ich dachte dann, ach ja, okay, cool, ihr habt da dran gedacht, was, daran habt ihr auch gedacht, das ist aber nett. Also ich hatte das Gefühl, da hat sich eine Gruppe von Leuten gefunden, die wirklich Bock hatten, dieses Game zu bauen und ich glaube, das wird ein großer Lego-Titel.
Ja, der hat cool ausgesehen. Ich bin jetzt nicht so der Lego-Spiele-Spieler, aber die sind ja generell gut. Auch die meisten Filme da dazu sind ja auch gut und sehr solide und mehr als solide teilweise, ne? Echt gute Spiele.
Ja.
Ich muss mal was zu dieser Show sagen. Ich gucke das ja eigentlich erst, seit wir hier dieses Podcast-Thema machen, beziehungsweise weil du mir dann 258 Nachrichten wurde schickst, was passiert ist. Und da sag ich, guck ich lieber selber auch mal rein. Also ich guck's ja immer, du guckst ja live, ich guck's ja immer im Nachgang.
Von mir kriegst du den Live-Ticker und wenn dann was Interessantes kommt, schaltest du rein. Das ist eigentlich ein guter Service,
so, finde ich. Ich habe wieder die Version gemacht, wie jedes Jahr, und guck immer so die kommentierte Version von sowas wie Rocket Beans oder so dann halt, ne, wo die dann auch darüber reden. Dann hat man auch bessere Zusammenhänge. Manche Sachen kenne ich ja auch nicht unbedingt halt, ne? Und dann versteht man das auch besser. Aber generell finde ich, diese Show ist schon auch so ein bisschen Fremdschämen ab und zu mal, oder?
Also die hat schon auch mal Leute
so auf der Bühne und auch der Keighley selbst ist ja auch so ein bisschen cringy ab und zu. Wenn sie so 3-4 Japaner auf die Bühne holen, die dann da auf Japanisch irgendwas erzählen, keiner weiß, um was es geht, das wird ja auch nicht übersetzt oder keine Ahnung.
Ja, vor allem, wenn der eine, wie jetzt, eine halbe Stunde wirklich redet und immer auch schon zur Übersetzerin guckt, da war doch dieser Gag, wo du schon gemerkt hast, der Jeff Keighley und auch das Publikum gucken so zur Übersetzerin nach den ersten 10 Minuten auf Japanisch und alle haben so diesen fragenden Blick gehabt. Kommst du da noch mit? Und weißt du, was mir in dem Moment für ein komischer Gedanke kam? Ich war ja nicht vor Ort und weiß nicht, wie es live in der Halle der Opening Night Live war. Aber du weißt ja und alle hier draußen wissen, dass die alle Teleprompter verwenden. Und den sieht man in dem Video ja auch oft. Also wenn der auf Japanisch von seinem Teleprompter den japanischen Text eine halbe Stunde abgelesen hat, nur damit danach die Übersetzerin den englisch übersetzten Text vom Teleprompter abliest. Das ist irre. Das ist wirklich schizophren.
Das fand ich auch super cringe, muss ich sagen.
Das ist so weird.
Vor allem übrigens über der cringe, wieder Anglizismen.
Ne? Genau, aber cringe ist ja in der deutschen Sprache mittlerweile auch schon fest angekommen, oder? Ja,
ich kannte den Kringer, der hat immer bei Dortmund gespielt.
Doch, Kringer.
Geht's da um den?
Ich glaube nicht. Nee, aber weißt du, was ich meine?
Das ist wirklich verrückt. Also du guckst dir das an und denkst, was hat das für einen Nährwert auch für wen?
Ja,
dass
vor allem
die da auf der Bühne stehen halt.
Also, ich weiß nicht, ob das mir nur so auffällt, aber ich nehme halt auch wahr, dass das eigentlich vorwiegend nur bei japanischen Entwicklern der Fall ist. Bei anderssprachigen gibt's das ja so eigentlich nicht oder selten. Ne?
Also
das
kommt ist jetzt so ja kein Tradition. Keine Ahnung, kein Schwede raus und erzählt dann da auf Schwedisch.
Genau.
Englisch dann halt. Ne?
Ich glaube, es sind überwiegend, also so nehme ich das wahr, vor allem japanische Entwickler, bei denen das eine Tradition hat, das so zu machen. Aber ich fand es nur ulkig, den Gedanke, dass die Übersetzerin ja gar nicht live zuhören übersetzen muss, die muss nur auf den Teleprompter gucken und dann einfach ablesen.
Vorlesen, wie
und du kannst mir nicht erzählen, dass die keinen Teleprompter gehabt hat.
Ja.
Also das macht das Ganze halt total verrückt. Wenn du in der Halle bist, drehst du dich einfach um und liest den Text selbst. Okay, ich sollte mich nicht vom Mikro wegdrehen, wenn ich sowas sage, aber.
Besser nicht. Genau. So wie es jetzt nochmal, der die DVDs aus dem Regal geholt hat und dann vergessen
hat,
dass der hinten immer hört.
Genau.
Naja, wir sind ja noch jung, wir können ja noch viel lernen.
Richtig. Ja, dann kommen wir mal zur Show zurück. Weil du zum Cringe-Fest nochmal. Ich finde, das Summer Game Fest hat überwiegend mehr Cringe zu bieten als die Gamescom. Warum? Weil wir da schon die Nummer hatten, was war's? Ich glaube, Al Pacino war's, der dann auf die Bühne kam und gesagt hat, ich zocke überhaupt keine Games, habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, meine Söhne spielen vermutlich, aber ich bin hier, um dieses Game zu bewerben, glaube ich.
Ja.
So war das doch, also, oder?
Ja, klar, das sind halt. Das ist ja nochmal ganz andere Dimension.
Ja, ja, ich glaub, klar.
Du kannst es auch so für Deutschland nicht anbieten, nee. Weil der Deutsche hat ja bekanntlichermaßen einen sehr tiefen Stock im Arsch.
Da darfst du dann Til Schweiger kommen lassen. Ja, oh Gott, stell dir vor.
Was soll denn der vorstellen, der Nuschelpe, der steht so.
Das ist der deutsche Matthew McConaughey, ne?
Ja. Aber erstmal ein Bierstand allein allgetrunken draußen und dann kommt er rein, leicht angestarrt.
Katastrophe.
Wanda. Also der Til Schweiger,
der würde den
eigentlich außerhalb seinen Film eigentlich in irgendeiner Bubble, den sieht man doch, glaube ich, nie irgendwo, oder?
Ich glaube, der bubbelt, ja. Der ist definitiv irgendwo in so einer Bubble. Oder ist von Rick und Morty irgendwo mit hingenommen worden.
Ja, besser wär's vielleicht.
Besser wär's. Auf den Til Schweiger-Planeten.
Til Schweiger,
sind wir auf YouTube
jetzt gekommen.
Ich hab Angst.
Also, ja. Nee, also es ist schon. Man hat es ja auch bei so Game Awards und so, die dann immer mal im Öffentlich-Rechtlichen übertragen wurde, dann gesehen.
Ich weiß, was du meinst.
Da werden dann Leute eingeladen, die haben in ihrem Leben noch nie einen Controller in der Hand gehabt oder sonst irgendwas. Die müssen dann da Laudatio auf irgendeinen Spieleentwickler erhalten, wo du denkst, Alter, ja.
Wilder Shit.
Ja, weil es wurde ja mal eine Zeit lang, das hat ja das Öffentlich-Rechtliche jetzt ja erfolgreich auch aufgegeben, ja auch versucht, so in dieses Spiele-Thema reinzukommen, weil es ja. Machen wir uns nicht vor, es ist ja generationsüberschreitend, haben wir ja letztens mal schon gesagt, wir werden das im Altenheim wahrscheinlich nochmal, im Seniorenstift.
Seniorenstift
wird schön abends zocki-zocki gemacht. Aber gut, zurück
zu den Games.
Kleinen Exkursion
zu den
Games.
Also
was waren denn deine Highlights der Spiele von dem Opening?
Puh, ja, da wird's leider auch schon direkt ziemlich eng. Also ein Highlight, was ich auf jeden Fall nennen kann, Lego Voyagers. Das ist was mich richtig angefixt hat. Das will ich unbedingt spielen nächsten Monat. Da spielst du so die kleinsten möglichen Lego-Steine, also nicht den kleinsten, da gibt's schon noch kleinere, aber so einen einzelnen klitzekleinen Lego-Block spielst du und im Koop zusammen mit jemand anderem und musst halt dich durch die Welt rätseln und dann da in der Welt auch immer wieder Lego-Teile umbauen, um Dinge zu entwickeln, mit denen du im Level weiterkommst. Das sieht nicht nur süß aus, das sieht aus nach dem perfekten Spiel für einen Freitagabend auf der Couch, bei dem man ganz gemütlich sich durch das Game co-opt. Also es sieht wirklich einfach super schön aus und ich glaube, das wird einfach ein mega Co-op-Game. Cool. Lego Voyagers. Das war so eins, was mich total angefixt hat. Dann freue ich mich natürlich über das Indiana Jones DLC, aber das wusste ich halt schon vorher, das war jetzt nichts, was mir die Gamescom verraten hat. Und das ist leider bei den meisten Titeln so.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt so das Thema, da haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr schon drüber gesprochen. So die Überraschungen kommen da ja eigentlich gar nicht. Ne? Du hast
kaum
noch. Du weißt im Endeffekt schon vorher, welche Spiele da gezeigt werden. Das sind so die, die zeitnah rauskommen. Da gibt's dann auch mal so Spiele, gehen wir ja noch später drauf an, wie die Expanse oder so, wo dann nochmal ein, zwei Jahre vielleicht ins Land gehen, bis sie rauskommen. Genau. Aber so wirklich, dass da jetzt bahnbrechend neue Spiele um die Ecke kommen, zumindest außerhalb vom Indie-Sektor, sag ich mal, hat's
eigentlich nicht. Ne? Das ist mal, spannend, ja.
Man hat's ja letztes Jahr dann auch gesehen, so Spiele wie Clair Obscur, über das wir ja sehr viel gesprochen haben, das war ja auch letztes Jahr auf der Gamescom. Und dann wurde das gezeigt, da waren vielleicht auch viele Leute davon begeistert. Aber das ist ja in keinem Review groß vorgekommen, also zumindest was ich gesehen habe. Ne?
Nee, war
Und dann schlägt das dieses Jahr komplett durch die Decke halt. Ne?
Und er
sagt uns, dass dann dieses Jahr auch wieder Spiele dabei sind, die man jetzt irgendwo nicht richtig beurteilt, nicht richtig bewertet.
Gerade vielleicht doch in der Indie-Ecke. Ich meine, guck dir letztes Jahr Balatro an und Co. Ne? Ja. Also es gibt andauernd eigentlich Momente, also es gibt doch eine Veränderung in der Dynamik, würde ich sagen. Was ich feststelle ist, es ist viel öfter der Fall, dass ein kleines, vorher nie bemerktes Spiel Skyrocket irgendwie total durch die Decke geht von heute auf morgen. Dann wird es für einen Monat abgehypt und dann hat es die Spielerzahlen wie vorher. Das sehe ich ganz oft, diese Leuchtfeuer, die so ganz schnell verglühen in letzter Zeit. Weil
so Peak mal in den Steam-Charts und so. Ne?
Und ich glaube, das hat viel mit der... Ich glaube, das hat viel mit der aktuellen Kultur zu tun. Also jetzt ohne hier Großkultur-Podcast aufzumachen, mal ganz simpel gesagt, die Kurzweiligkeit, die wir alle auch immer mehr haben, wie lange wir uns noch was konzentrieren können oder was geil finden können, die lässt stark nach. Ich glaube auch besonders bei Leuten, die jetzt gerade erst aufgewachsen sind und nochmal 20 Jahre jünger sind als wir, weil man halt auch um sich herum alles so kennengelernt hat. Und da sehe ich halt einfach das große Problem, es gibt vielleicht nicht mehr viele Leute, die bereit sind, sich dann an ein Spiel, was sie kurzfristig so heiß gehypt haben, lange dann dran ketten. Die sagen dann, einen Monat war das cool, ich springe jetzt weiter, weil auch meine Freunde weiterziehen. Ja, genau. Und ehrlich gesagt, ich würde es wahrscheinlich heutzutage genauso machen wahrscheinlich.
Ja, man merkt das ja, auch wenn du jetzt die ganzen Spiele siehst, die jetzt präsentiert wurden, obwohl da jetzt wirklich, kommen wir dann später noch dazu, wenige dabei waren, wo ich jetzt sagen würde, die brauche ich jetzt unbedingt oder die würde ich jetzt unbedingt spielen. Du hast dann halt Spiele dabei, die wirklich... Wir gehen mal zu einem meiner Lieblingsbeispiele zurück. Du hast dann halt so ein Baldur's Gate vor ein paar Jahren, wo du halt weißt vorher, oder ein Elden Ring oder was, wo du weißt, du musst da 150 Stunden rein donnern halt, ne?
Ja.
Und jetzt auch, ich sehe es gerade bei Wukong Fallen Feathers, wo ich immer noch dran bin, da bin ich jetzt auch so an der 40-50 Stunden Marke. Und man merkt aber jetzt, das Spiel blockiert mich jetzt schon wieder. Ich hätte jetzt schon Lust, gerade am Wochenende gibt es ein tolles Update, da mal wieder reinzuzocken. Und man bleibt dann eigentlich dran, weil man will es halt nicht abbrechen. Ne? Oder man sagt ja auch, ich habe da Geld dafür ausgegeben, außerdem will ich ja auch Spiele zu Ende bringen. Ich habe ja denselben Struggle ja auch schon bei Büchern, dass man Bücher eigentlich nicht wahllos abbricht.
Ganz
schön. Das aber trotzdem immer wieder macht. Oder es ist halt so dieser Zeitgeist. Ne? So dieses Netflix-Steam-Ding, du kommst dann alles günstig ran. Oder hier Xbox Game Pass. Warum soll ich denn das zu Ende spielen? Halt,
ne? Steam-Sale. Ich sag nur Steam-Sale. Ne?
Ja, da gibt's ein immer Euro noch
Spiel. Das zockst du dann ein, zwei Minuten manchmal nur an oder fünf und dann, tschö.
Ja, und dann gehen einem halt auch richtig schöne Spiele, die wirklich von A bis Z geil sind und gut sind.
Leider.
Gehen einem dann halt durch die Lappen, weil man dann nur dieses, ich muss dem neuesten Shit hinterherrennen, dann wieder dabei ist. Ich meine, das ist jetzt mir so, Opa sitzen jetzt hier und erzählen so einen Quatsch halt, ne? Aber im Endeffekt.
Wobei, ich meine, ich spiele ja auch insgesamt ziemlich viel. Und ich nehme ja gerade auch seit Destiny ja seine große Geschichte auserzählt hat. Destiny war ein großer Blocker, um neue Dinge kennenzulernen. Es war wie so eine große Wand, die verhindert hat,
dass du was anderes machst. Das war bei mir früher viel bei Call of Duty und so halt, ne?
Genau. Und ich habe ja seitdem, bin ich ja viel über den Tellerrand an Zocken, mache eher so viele kleine Sachen, probiere sowas wie Unpacking, ich liebe es, aus und so. Und habe einfach meinen Horizont, der früher groß war, dann enger wurde, jetzt wieder verbreitert. Und ich stell fest, ich will momentan lieber so Spiele wie Mafia Old Country, gib mir 20 Stunden Story, zock ich durch, hab Spaß, next. und dann mache ich was Neues. Oder es ist sogar eine ganz andere Art von Spiel. Es wird dann kein Shooter, sondern was völlig Neues. Und das feiere ich gerade so ein bisschen, die Abwechslung. Und die, muss ich sagen, hat mir in der Opening Night Live, ich will es jetzt nicht zu übertreiben, aber mir hat es ein bisschen gefehlt. Warum? Weil mir der Anteil an Souls-like und Horror einfach viel zu präsent und zu hoch war. Zu wenig.
Das muss man wirklich sagen. Also, da sind sehr viele Horrorspiele. Ich meine, natürlich auch geile Sachen wie das neue Resident Evil. Das hat ja mal mega gut ausgesehen. Können wir gleich mal drauf eingehen, ja. Also, jetzt muss ich sagen, auch wenn ich beim letzten Mal gesagt habe, oh, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe, das hat schon geil ausgesehen. Das ist jetzt auch ein Spiel, ich denke mal, das wird auch keine 60 Stunden lang gehen halt, ne? Das geht so seine 20 Stunden vielleicht. Sie verfolgen auch einen neuen Weg, dass irgendwie in den Trailern und den Gameplay-Videos, wo man bis jetzt gesehen hat, wurden keine Waffen eingesetzt. Also es ist mehr so wirklich Survival-Horror-Ding. Hat geil ausgesehen, also optisch und atmosphärisch.
Oh ja. Die Atmosphäre war Wahnsinn. Die war so dicht und beängstigend.
Ich habe halt wirklich schon ewig kein Resident Evil mehr. Ich spiele hier mit meinem Kollegen immer mal auf der Couch und so mal das 2er oder so nochmal durch. Aber also wirklich.
Ja.
Man müsste sich da mal wieder ransetzen. Aber es ist halt auch so ein Weirdo-Genre immer mal, ne, wo das in die utopischsten Themen abgleitet. Aber das hat schon ganz geil ausgesehen. Auch das, weil wir gerade bei Horrorspielen sind, das neue Silent Hill F
heißt genau.
Es ja. Was das F bedeutet, weiß ich gar nicht. Das ja in Japan jetzt spielt.
Ja, genau, so 60er Jahre oder so, ne?
Ja, das ist Schulmädchen in Japan. Was mich, das erste, was ich mich gefragt habe, wieso heißt das Spiel Silent Hill? Weil Silent Hill ist ja die namengebende Stadt, in der das gespielt hat. Oder haben die in Japan auch einen Silent Hill?
Ich weiß es nicht, aber es ist strange, ja. Ja. Aber es ist ein F dahinter, immerhin.
Ja, was aber auch immer das bedeutet. Ja. Also das hat auch wirklich sehr geil aussehen. Super Grafik. Wahnsinn, das hat auch wieder so das Thema, du hast nur so begrenzte Waffen, bist eigentlich immer auf der Flucht und so. Das hat schon, ich glaube, dass das atmosphärisch auch nochmal eine ganz andere Liga sein kann.
Es gab ja auch noch eine Überraschung, dann die, glaube ich, sehr viele gefreut hat, auch wenn man kein Gameplay gesehen hat. Black Myth Song Kui. War auch sowas, was, glaube ich, viele Leute so.
Ja, das ist ja dann schon wieder mehr so in die Souls-like.
Action-RPG, Souls-like.
Ja, das ist ja, Black Myth Wukong ist ja auch ein Story-Triff.
Genau.
Souls-like, sag ich mal. Ja. Ist sehr weit weg bei vielen Punkten von einem Souls-like. Also da Souls-like zu sagen, ist schon bei manchen Stellen schwierig.
Okay.
Ist ein sehr geiles Spiel. Ist auch noch auf meiner Bucketlist auf jeden Fall. Also auf meiner Einkaufsliste.
Ja, ich habe nur gesehen.
Die waren halt immer noch so teuer, komischerweise. Also es war noch nie in einem Sale oder so. Wird auf jeden Fall noch gemacht. Hätte ich eigentlich eher machen sollen als Wukong von Feathers, obwohl das auch gut ist. Ja, und da haben sie nur einen kurzen Story-Trailer gezeigt und alles mega gehypt, wo ich gar nicht.
Aber du hast richtig gemerkt, wie die Leute richtig heiß wurden da in der Halle. So, wow, was geht hier ab? Also die hatten den Spaß, den ich gern gehabt hätte, aber leider so nicht bekommen habe. Mir ging es ähnlich, als ich, und das war aber Summer Games Fest und nicht Gamescom, den ersten Trailer von The Expanse Osiris Reborn gesehen habe. Das lässt mich seitdem nicht mehr los. Ich habe die ganze Homepage gelesen. Die ganze Homepage hat er ganz alleine gelesen, der Jungs.
Hast du die auch runtergeladen, ausgedruckt
selber. Aber das erzählen wir keinem. Das machen wir nicht, sowas. Ja. Also wir machen das Drucken, aber nicht das Sagen darüber, dass das so ist.
Geil. Das ist ja, willst du da jetzt schon drauf eingehen? Weil ich sag mal, das ist ja unser beide.
Ja, ich würde es noch kurz nach hinten schieben, um einen Vorgriff zu machen für etwas, was eine ähnliche Geilheit hätte haben können, aber leider ein Rohrkrepierer ist oder ich benutze jetzt mal den harten Begriff dann der Todgeburt hier. Vampire The Masquerade Bloodlines 2, ja, eine Leidensgeschichte.
Schon so oft drüber gesprochen, dass ich bald selber zum Vampir werde, wenn wir da noch öfter drüber reden müssen.
Ja, also wir müssen ein Update aber geben. Ne?
Ja, du hast ja die ersten zwei Teile geliebt und so, das haben wir
den
jetzt
ersten. Also den ersten, genau.
Den ersten. Gab es da nicht ein Remake? Keine Ahnung.
Das ist ja, also der Nachfolger ist es ja jetzt so, der jetzt kommt.
Genau. Keine Ahnung. Ich habe mich dann aufgrund dessen, weil du dich ja da immer so für begeisterst, dann auch mal da ein bisschen reingearbeitet in die Materie. Ach du große Heiland, ey, was ist denn das, ey? Also das ist so, da gibt's doch dieses Meme, wo der hier Peter Griffin mit so einem Stöckchen immer so einen Frosch anpegert oder irgend sowas. Den Frosch versucht mit dem Karton aus dem Fenster zu werfen. Und das geht so 10 Minuten, wo er immer fällt, der versucht so mit dem Karton, mit dem Deckel vom Schuhkarton, den Frosch aus dem Fenster zu werfen, der fällt immer runter. Und genau so fühlt sich für mich diese Story um dieses Spiel an. Das ist doch einfach nur noch Humbug, was die da machen. Also tut mir leid, dass ich das mal sagen muss. Die sind ja meilenweit weg da davon. Das wäre so, als wenn ich sage, wir generieren jetzt mal ein geiles neues Fußballspiel. So ein richtig geiles Fußballspiel. Die beste Fußballspiel-Simulation, die jemals jemand gesehen hat. Aber wir machen keine Tore da rein.
Fußball gibt's auch nicht.
Fußball gibt's nur bedingt. Den kannst du finden. Aber den,
ja.
Und jeder kriegt einen Schläger. So ein Tennis.
Dann vermöbeln sich alle gegenseitig.
Und ein Auto. Und ein Auto ist drin. Das ist, und Würfel. Und man muss es auswürfeln, was passiert als nächstes. Und so fühlt sich
das an. Und es gibt so ganz schlimme Tabellen wie bei guten alten AD&D, wo du dann dein Charakter stolpert. Schau auf Seite 37 in Tabelle 40 nach, welchen Körperteil er sich trifft, nachdem du das ausgewürfelt hast, die Schwere des Sturzes und des Impacts, und dann die darfst noch die Heilungspunkte auswürfeln, die es braucht. Genau so. Aber warum ist das so ein Fuck-up eigentlich? Ich meine, jeder, der Vampire Bloodlines, also Masquerade Bloodlines gespielt hat, wird bis heute noch schwören, dass das jeder einzelne Mensch auf der Welt, der das gespielt hat, wird bis heute nach 15 Jahren noch schwören, dass es eines der besten Games ist, das er jemals in seinem Leben gespielt hat. So, zu den Schwörern gehöre ich übrigens auch. Es war ein absolutes, unfassbar einzigartiges Game-Erlebnis, dieses Spiel. Und man wollte eigentlich einen Nachfolger, der die Sachen ähnlich macht wie das erste Spiel, in moderner Grafik jetzt auch haben, mit schönem Voice-Acting und so weiter und so fort. Und dann hat Paradox sich dafür da die Rechte geholt, das zu machen. Die haben es im Studio gegeben, die haben ewig rumgewerkelt. Dann haben sie denen das Projekt wieder abgenommen, haben sich die Zusammenarbeit gekündigt, haben alles auf Eis gelegt und haben dann tatsächlich, ich war damals noch investiert bei Paradox als Investor und habe deswegen auch die ganzen Wirtschaftsmeetings von denen und so, also die Quartalsmeetings, mir komplett angeguckt und auch die Berichte gelesen. Ja, einfach, weil als Investor hat mich das damals interessiert und ich habe dann mal geguckt, was auch die darüber denken.
Ich habe dir gleich gesagt, da hättest du auch lieber in die Telekom-Aktie investieren können als daran.
In die Paradox. Also ich sag mal, bis zum Release, so kurz vor dem Release von City Skylines, hättest du noch Unrecht gehabt. Da hatte ich nämlich ein schönes Investment und dann haben sie es verkackt und dann war es nicht mehr schön.
Sie als hättest du an der Entwicklung des wasserdichten Teebeutels mitgearbeitet, oder?
Ja, Alter, ich sag dir, das war, du musst dir überlegen, die haben das dem Studio gegeben, haben die jahrelang rummachen lassen, haben da Geld verbrannt, dann haben sie es denen weggerissen, die Zusammenarbeit gekündigt, dann haben sie überlegt, ob sie das Spiel ganz wegschmeißen, haben sich einfach ewig nicht entschieden, haben sie gesagt, ach ja, nee, doch, nein, doch, oh, wir machen es jetzt doch und haben sich einen neuen Entwickler gesucht. Aber dann eigentlich einen Entwickler wie The Chinese Room, der überhaupt nicht naheliegend für so eine Spielproduktion ist. Warum gehe ich dann denn nicht zu jemandem, wo ich ganz genau weiß, die können das perfekt, die haben all die Erfahrung, die Leute, die Designer, die machen das nicht zum ersten Mal. Warum?
Das ist tot. Das sind halt einfach,
das ist so seltsam.
Entscheidungen, die töten halt sowas, ne?
Ja, vor allem, ich kann halt nicht nachvollziehen, wieso das Management dann dieses Studio beauftragt hat. Vielleicht, weil sie das günstigste Angebot gemacht haben, who knows. Aber das Ding ist, ich finde einfach, wenn sie an der Stelle die richtige Entscheidung getroffen hatten, würden wir jetzt, und da muss ich einhaken, wenn man dem Spiel den Namen wegnimmt und da schreibt man drauf, neues, cooles Vampirspiel, wird dieses Spiel, was jetzt gebaut wurde von Chinese Room, super funktionieren. Das wird 75% Wertung einfahren, vielleicht ein bisschen mehr und die Leute werden sagen, ach, seit langem mal wieder ein geiles Vampirspiel. Aber weil dieser Name da drauf steht, hat das Spiel faktisch überhaupt keine Chance.
Zum Scheitern
überhaupt keine. Es ist komplett zum Scheitern verurteilt.
Dann gehen wir mal über zu einem anderen Vampirspiel.
Ein Satz noch dazu, den letzten dazu. Die GameStar oder GamePro, ich weiß gerade mal genau, die hatten das getestet und hatten ein meiner Meinung nach sehr faires Review abgeliefert. Sie haben nämlich gesagt, wenn man jetzt mal von den schlimmen Befürchtungen ausgeht, die alle haben, die werden zu großen Teilen nicht erfüllt. Also das treten nicht ein, diese schlimmen Szenarien.
Ja, total.
Also aber
nur 50% aller Leute, die den Burger gegessen haben, haben gekotzt, oder was?
So ungefähr. Aber die anderen 50% könnten theoretisch happy sein,
ja, wenn. Ja, die könnten es vielleicht überleben,
genau,
wenn wir in den nächsten 3 Tagen ein Heilmittel entdecken.
Dann so wär's. Und genau an diesem Heilmittel hapert's aber dann, weil gerade so Sachen, die du jetzt zum Beispiel beim ersten Teil hatten sie ja noch den Charakterbogen vom echten Pen-and-Paper-Vampire-Rollenspiel mit drin. Und dann konntest du dir da deine Punkte drauf geben. Und das gibt so alles beim neuen nicht mehr. Also so eine Basic daraus. Das
sieht auch grafisch aus, wie aus dem Container gezogen. Also wirklich.
Also ich glaube schon, dass Chinese Room sich wirklich viel Mühe gegeben hat.
Opa hat's mit der PlayStation 1 entwickelt, oder was das?
Also optisch fand ich die Grafik schon gut. Das fand ich nicht schlecht.
Die Gameplay-Schnipsel, die ich kriege, die haben ja grauenhaft ausgesehen.
Also ich muss sagen, die Gesichter sind ein bisschen steif für die heutige Zeit, aber so den Rest fand ich ansprechend. Steif. Ja, die sind schon sehr emotionslos.
Eine Maske ist beweglich, wirklich.
Ja, vor allem der Witz, also vielleicht noch dass wir das kurz noch so rund machen. Die, wenn man das alte Spiel anguckt, das sieht ja furchtbar aus, das ist nicht gut gealtert. Aber selbst da, da gab es ja auch sehr verrückte Vampire, die du getroffen hast. Und trotz der mit damals technisch bedingt schlechten Mimik, die die hatten, wirken die atmosphärischer und lebendiger für mich als die Figuren im neuen Teil. Ja. Und das ist halt hart. Also kurzum, ich glaube, wenn ihr jetzt kein Vampire-Spieler mit Pen and Paper oder im Rollenspiel seid und wenn ihr einfach mit der World of Darkness, aus der dieses Welt spielt, nichts zu tun habt, geht einfach ganz easy an das Game dran, sagt, ich hab mal Bock auf ein cooles Vampirspiel und dann werdet ihr, glaube ich, nicht enttäuscht. Aber wenn ihr irgendwas wollt, was mit Vampire Bloodlines 1 zu tun hat, dann rennt weg. Ja, das ist mein Verdict, mein Fazit, ja.
Genau, dann machen wir mal den Cut-Over zu einem anderen Vampirspiel. Es gibt ja wohl so neue Trend anscheinend ausgebrochen. Mhm. The Blood of Dawnwalker.
Righty,
wo ich als allererstes dran denken musste, hieß der Wesley Snipes nicht Daywalker.
Ich glaube schon.
Das konnten sie jetzt nicht nehmen, da haben sie Dawnwalker draus gemacht. Also er hat schon so ein bisschen.
Klingt aber auch cool, oder? So der Dawnwalker.
Der Dawnwalker.
Texas Dawnwalker.
Ja, also irgendwie, ja. Also das ist aber auch Vampirspiel.
Ja.
Wo ich sagen muss, die ersten Videos, auch schwierig, die ich mir angeguckt habe, oder auch das Präsentationsvideo war ein bisschen schwierig, weil auch alles so dunkel, so düster. Das ist halt so, ist von Bandai Namco Entertainment. Soll auch Anfang nächsten Jahres, glaube ich, rauskommen, ne, für PlayStation und Xbox etc. Ist wirklich so ein Grim Dark Fantasy Vampire-Spiel.
Mhm. Ja, mit einer ganz interessanten Prämisse, ne?
Mit einer ganz interessanten Prämisse. Hat mich auf den ersten Blick, habe ich auch gedacht, oh Gott, was ist das denn? Das ist halt auch direkt wieder mit The Witcher 3 verglichen worden, ne? Und sie haben dann auch wirklich alles dran gesetzt, in den ganzen Gameplay-Videos zu zeigen, nein, wir sind kein Witcher 3-Ableger. Aber umso öfter sie es gesagt haben und umso öfter man sich das Kampfsystem angeguckt hat, hab ich gedacht, okay, ihr habt halt ein bisschen was anders gemacht, aber eigentlich ist es doch so ein bisschen Witcher, ne? Also, aber das ist halt auch schwierig, irgendwas zu entwickeln ohne Vergleiche.
Ja, man bedient sich ja hoffentlich immer beim Besten, wenn man schon sich inspirieren lässt. Übrigens auch bei Expanse oder Cyrus Reborn haben die Entwickler, die haben ja relativ viele Statements, die so raushauen auf X und Co. Und die haben auch gesagt, ja, wir sind extrem von Mass Effect 3 beeinflusst und das war genau das, was uns hier angeleitet hat irgendwie bei der Produktion von dem Spiel.
Ja, genau. Also da, also die haben jetzt hier, was ich gesehen habe, haben die das immer mit Händen und Füßen verteidigt, dass sie nichts von The Witcher geklaut haben. Ich würde jedem empfehlen, guckt es euch mal an, da ist so vielleicht das ein oder andere.
Macht euer eigenes Urteil.
Übernommen. Ja. Aber ich muss sagen, nachdem ich mir es dann genauer angeguckt habe, und wir hatten jetzt ja auch mal kurz eben das Thema mit der Prämisse, ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, muss man sagen. Also es ist, soweit ich es jetzt verstanden habe, spielt man einen normalen Menschen, normalen Protagonisten, der gar nichts Besonderes erstmal konnte oder nichts Besonderes war, bis er jetzt irgendwie zum Vampir geworden ist. Also die haben sich über die Story, ist auch nicht viel bekannt, ne?
Ja, ich habe auch noch nicht so viel.
Das Einzige, was ich weiß, man ist irgendwie so Vampir, nicht Vampir. Man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Also will man mehr so in die Vampirrichtung, mehr nicht in die Vampirrichtung. Man hat ein übergeordnetes Ziel, dass man innerhalb von, ich glaube, 30 Tagen das durchspielen. Also
du musst deine Familie retten innerhalb von 30 Tagen. Und je mehr du dich auf deine menschliche Seite oder vampirische Seite verlässt, gibt's ein anderes Endergebnis. So habe ich es verstanden. Ne? Also deine Handlung. Also
man hat jetzt nicht so The Witcher-like, ich reite jetzt hier einfach mal 200 Jahre durch die Pampa. Nee. Das kannst du hier nicht machen, weil du hast im Hintergrund so eine Zeit, die abläuft.
Ja.
Und bis dahin musst du so dein Ziel verfolgt haben. Was ich mal eine ganz interessante Idee finde, weil dann ist halt auch dieses, reit mal hier hin, sammel mal 7 Gänseblümchen, die schiebst du dann den Ziegen in den Hintern da hinten und so, das hast du dann da halt nicht. Ja. Hast du dann halt nicht, ne?
Nee, das ist, also es gab ja in den letzten Jahren immer mal so Versuche, die Vampirspiele neu zu beleben, weil wir wissen ja, dass da draußen unglaublich viele Leute gibt, die Vampire spannend finden, in Film, Fernsehen und auch im Spiel. Und da gab es einmal das, was auch sehr story-driven war, wo es vor allem um das Thema Menschlichkeit ging. Ich komme gerade nicht drauf, war das ein Ubisoft-Game? Nee, wie hieß das nochmal? Vor so 2-3 Jahren, glaube ich, kam das raus. Sorry, komme ich leider jetzt gerade nicht auf den Titel, aber das hatte schon mal versucht, das Ganze. Also der wurde der Vampir, glaube ich, in der Stadt, wo der gelebt hat, auch als sehr vernetzten so mit den Menschen dargestellt.
Ah ja, das war das Spiel.
Damit es
sehr stark daran erinnert, was man hier sieht. Ja.
Das war meine direkte Referenz. Ich musste sofort dran denken, als ich
Dawn Walker gesehen habe. Ist das jetzt sogar Vampire?
Es kann sein, dass es einfach so hieß, ja. Und die Idee war, glaube ich, dadurch, dass du eine Beziehung mit den Leuten hast, unter anderem fällt es dir dann einfach schwer, die auszusaugen, ne? Weil du persönlich halt an denen hängst. Wer kennt's nicht? Ja, so ist es. Ich würde mal von den Vampiren einen Schritt weiter weggehen zu Strange Space Android Girls.
Wollen wir mal kurz abschließen, bevor wir zu Android Girls gehen. Also das kann man sich, glaube ich, mal im Auge behalten, kann sich's mal ansehen. Ich glaube, das könnte mal ein interessantes Ding auf alle Fälle werden. Grafisch hat es mich jetzt auch nicht so abgeholt. Ich fand es viel zu dunkel und auch so diese, es hat eine gewisse Vertikalität. Man kann auf Häuser und man kann auf Dächern rumlaufen, weil man sich dann als Fledermaus quasi so vampiresk bewegen kann. Es hat aber, soweit ich das jetzt auch bei der Präsentation gesehen habe, bricht es auch mit so vielen Vampir-Themen wohl auch. Oder weicht das so ein bisschen auf. Also hat mich jetzt nicht von der Couch gezogen, aber fand ich mal interessant. Ich glaube, das sollte man mal im Auge behalten. So ein Action-Rollenspiel-Adventure halt, ne?
Genau. Genau so ist es, ja. Ich finde auch, man sollte es im Auge behalten, das ist interessant. Also, ich glaube, wenn jetzt, oder was war für mich interessant, wenn jetzt die ersten Leute das anfangen zu zocken und dann erzählen, wie sehr dann deine Entscheidung doch den Outcome beeinflussen und dass man viel konzentrierter vielleicht spielen muss, um Blut aufzunehmen, um dann irgendwelche Fähigkeiten zu nutzen, so dass das Ganze am Ende dann vielleicht ein recht komplexes Schachspiel auf 4 Ebenen wird oder so, weißt du? Das
wäre geil.
Das wäre geil. Apropos geil, der Trailer von Chronos The New Dawn, der ist auch sehr, sehr geil. Hast du den noch in Erinnerung mit diesem Schachspiel? Und zwischendrin werden diese Kampfszenen mit dem Typen in dem verrückten Anzug eingeblendet, der so aussieht wie so ein Eierhelm, jetzt mal übertrieben.
Also Penis, wolltest du sagen.
Wir sind hier in U18. Lassen wir das.
Der Penis, darf man doch sagen. Ich sage auch nochmal Penis, wenn du willst.
Jetzt schon zwei. Oh mein Gott.
Kannst ja mal den Penis-Counter anschauen.
Unsere Sponsoren. Oh Gott, unsere Sponsoren.
Selbst die roten Bücher, Kälterei hat sich immer noch nicht gemeldet.
Und hier sind wir wieder mit der besten Überleitung zu unserem dieswöchigen Sponsor, den es nicht gibt.
Ich glaube, die Einzige, die uns nochmal sponsern, ist irgendwie Contagan oder so, dass man sich die Zähne reinkleben kann. Keine Ahnung. Also ich habe das Thema Sponsoring aufgegeben.
Ja. Zurück zu Chronos.
Also ich habe den Helm gesehen und habe gedacht, oh je, habt ihr euch da wirklich einen Gefallen damit getan?
Ja, ich musste auch sagen, ich fand es erstmal ein bisschen befremdlich und dachte mir erstmal so, oh, ist aber kein cooles Design, ich will doch meinen Charakter irgendwie sehen können und warum hat er so eine Taucherglocke auf? Aber dann fand ich es nach und nach irgendwie doch ganz cool. So, es ist gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie hat's auch was. Das ist halt so ein bisschen ungewöhnlich.
Also ich predikte jetzt mal, also sage mal, war voraus, dass da am Ende irgendwas anderes drin ist, als man die ganze Zeit dachte.
Was spannend wäre, ja, fände ich auch gut.
Ja, jetzt ist ja nicht mehr so spannend, weil ich habe es ja schon verraten gerade.
Ja, also, das war jetzt Spoilerwarnung.
Ja gut, ich weiß es ja nicht, das ist ja nur eine.
Okay, Spoiler, Ahnungsvorwarnung, ja. Prediction, irgendwas. Was haben wir denn noch, was wir erwähnen müssen? Mir ist leider jetzt gerade ein Titel entfallen. Das mit dem Typ, der mit dem kleinen Android-Mädchen auf dem Raumschiff, das war nicht das Chronos, das war das andere. Verdammt.
War das nicht Chronos?
War das wirklich bei Chronos?
Lass uns.
Wir gucken's mal nach, ne?
Zum übernächsten weitergehen. Wie ihr seht, wir haben hervorragend vorbereitet, bitte.
Ja, also bis zu dem Punkt waren wir, glaube ich, ganz gut unterwegs, aber gut, jetzt haben wir mal einen kleinen Aussetzer drin. Das Ding ist nur, wir suchen euch nochmal raus, was für ein Game das ist. Das Interessante war nämlich, dass das Kampfsystem von diesem Spiel, du hast halt auf deiner Schulter dieses kleine Android-Mädchen, was du da findest, und die ist, deine Waffen machen sehr wenig Schaden im Kampf. Du musst eigentlich ständig diesen Androiden einsetzen, der dann Dinge macht und auch deine Waffen und so bufft. Also es ist wie so der Kratos mit seinem Sohn, irgendwie so eine Art Koop-Spiel, was du als Singleplayer hast
mich auch direkt erinnert,
ne? Genau.
An Kratos und auch an Bioshock.
Und auch total Bioshock-Vibes, genau. Und deswegen fand ich es erwähnenswert. Das Blöde ist nur, dass wir jetzt halt den Titel noch nachliefern müssen, aber das werden wir tun.
Machen wir.
Genau.
So, dann lass uns doch mal auf das Messe-Highlight eingehen, oder?
Dann wollen wir nicht noch über 5000 Panzerstürzen übereinander her kurz reden?
Ja, ja, gut. Also dafür ist ja die Gamescom ja wirklich bekannt für dieses World of Tanks, World of
Warcraft,
Warships, World of I don't know.
Ja, also aber Warcraft ist mir das Liebste davon.
Ja. Ja, das ist ja auch. Also mal ganz kurz, World of Warcraft. Die machen eine, ich nicht gegen World of Warcraft spiele, absolut nicht. Ich bin sehr froh, dass die Grafik mich nie angesprochen hat, das wahrscheinlich auch schon seit 20 Jahren in der Suchtspirale. Die ich hauen da einen Cinematic-Trailer raus bei dieser Eröffnungsshow, wo du dir denkst, oh, sieht das überragend aus. Außer, dass ich ein bisschen komisch fand, dass alle Protagonisten 30 Zentimeter lange Augenbrauen hatten, die abstehen.
Das ist aber der Style der Elfen bei WoW.
Ja, keine Ahnung.
Mag ich auch nicht.
Ist wahrscheinlich auch sau pflegeaufwendig, so lange Augenbrauen zu haben.
Ja, da bist du die ganze Zeit dran, ja.
Ja, und dann auch ein Feuerball, dann sind sie halt weg. Ne?
Ja, das stimmt.
Drüber nachdenken. und das ganze Haarspray, was da drauf geht und das ganze
Ozon, da so beständig
das Haarspray zu machen, ne? Zerstört wird. Kein Wunder, dass das Elbenreich untergeht. Wenn man diese Cinematic Trailer sich anguckt, denkt man, das sind die allergeilsten High-Class-Spiele. Und dann siehst du eine Minute Gameplay und denkst,
denkst du, wie weit das weg ist von der Präsentation. Ja. Es ist wirklich echt hart.
Es ist wirklich unglaublich. Es ist unglaublich. Es erinnert mich immer so an diese Fotos bei McDonald's oder Burger King, wenn du die Burger siehst, wie es auf den Fotos aussieht und wie es dann wirklich gerade aussieht halt, ne? Wenn du es dann in der Matschpackung da bekommst.
Weißt du was? Da auch. Und früher war es ja tatsächlich, also ich rede jetzt so Mitte 90er, ein bisschen anders, weil da war es noch gar nicht technisch möglich, oft so tolle, aufwendige Trailer so krass zu produzieren. Da hast du meistens zuerst eher vom Spiel viel gesehen und wenn dann aber nach einer Weile mal so eine Cutscene nachgereicht wurde, dann bist du aber steil gegangen, weil du dir gedacht hast, Alter, was sehen meine Augen da? Was ist das? Wie geil ist das?
Ey, mal sich vor, mich erste
und
Mal
WoW.
Dran denken, Diablo 2.
Ja, Diablo
E. Die Cutscene, da hast du aber ein feuchtes Höschen bekommen, mein Freund.
Von Anfang an schon.
Der Rest war ja auch optisch Katastrophe halt, ne?
Aber das ist ja
Blizzard halt, ne? Die Cutscenes können sie.
Ich meine, nur früher war es halt eher so, dass es umgedreht war. Da kamen die Cutscenes dann ein bisschen später, nachdem du halt viel von diesem Gameplay hattest. Es war technisch limitiert und heute ist es eigentlich immer so, dass du erst die krassen Sachen siehst und dann denkst du dir, kriege ich jetzt auch mal Gameplay zu sehen? Deswegen, was es früher so nicht gab, was heute ja quasi schon ein Disclaimer ist, den du nicht mehr weglassen kannst, unter jedem Video steht Actual In-Game Graphic, No In-Game Graphic, Just Rendered Graphic, Half Semi Maybe Gameplay Graphic. Ja. Also ich habe so viele Bezeichnungen bei dir Gamescom dieses Jahr unter den Videos dieses gesehen. Produkt was ist kann, wir da sehen?
Dieses Produkt genau. Kann Spur von Nüssen enthalten.
So ungefähr. Und ich finde halt krass, dass das alles so angezeigt werden muss mittlerweile, weil
ja, sonst beschweren sich doch die Leute.
Genau.
Sonst kommt doch der Günther und die Carola direkt um die Ecke und sagen, hier. So hatte ich mir World of Warcraft jetzt nicht vorgestellt. Wo sind die geilen Elfen mit den langen Augenbrauen?
Oder denk zurück an Cyberpunk als das Spiel.
Ne? Sagt der Blizzard, Mensch, ja, da stand aber extra drunter, dass das nur so ein gerendertes Video ist.
Ja, Only bitte. Trailer.
Ich hätte gerne mal eine 80 Mark wieder.
Genau.
Was soll das?
Gibt's aber nicht.
Ich verklage euch.
Stattdessen darfst du ein Monatsabo latzen.
Ja.
Also von daher. Aber ich würde es jetzt auch nur nicht zu ernst gemeint. Ich meine nur schon, dass da oft echt große Unterschiede gibt und dass heute noch viel mehr gilt, was auf der Verpackung drauf ist, hat oft mit dem Inhalt immer weniger zu tun. Es war früher natürlich zu gewissen Zeiten, wo wir auf VGA und 320x200 oder so begrenzt waren, oder 640x480. Da war es auch schon so, dass die Cover immer ganz andere Welten von Spielen versprochen haben, als wie das dann wirklich ausgesehen hat. Aber das war damals halt vor allem auch technisch limitiert. Heute kannst du ja alles Mögliche rausschütteln, ne? Und
gut, also jetzt sind wir von World of Tanks oder wie der ganze Quatsch
heißt. Ich wollte eigentlich schon sagen, die haben ein neues Game, das heißt Heat. Ich will es eigentlich gar nicht bewerben, weil ich mit diesen Panzergames nichts anfangen kann. Aber ich fand's, da kam halt der Trailer oder man hat das Gameplay gesehen und ich musste einfach nur lachen. Ich saß da wirklich draußen und hab mir gedacht, oh Mann, weil da so irgendwie 15 Panzer fahren halt so Battle Royale-mäßig durcheinander. Da kann ich nur lachen.
Das sieht wieder wirklich so bescheuert aus. Aber riesen Community.
Riesig.
World of Tanks, World of Warships.
Das alles.
Hat einen riesen Community-Background. Das ist der Wahnsinn.
Wargaming verdient sich dumm und dämlich damit.
Auch diese Stände, die die haben auf der GamePro, ich habe es ja auch bei vielen Videos gesehen und auch die letzten Jahre und auch wie ich selber da war, das sind die größten und lautesten Stände. Wegen denen haben sie auch die Dezibelbeschränkung eingeführt, weil da irgendeiner wie so ein Marktschreier vorne rumsteht und die ganze Zeit Games und bla und irgendwas da rumbrüllt. Und du denkst dir die ganze Zeit, wo sind wir denn hier alle?
Als ich da war, hatten sie eine komplette...
Kriegsspiele sind geil! Spielt Kriegsspiele!
Ja, in diese, und vor allem auch die wie...
Jetzt könnt ihr auch andere Leute totfahren in Kriegsspielen.
Ich finde es so krass, dass gerade in diesen Zeiten das wieder so krass boomt, auch gerade also bei diesem Thema. Und also es ist schon faszinierend, wie erfolgreich die damit sind.
Ja, Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, welche Spielerklientel die sich da abfangen.
Das ist hochinteressant,
ja. Die Feierabend-Spieler, die... Das läuft ja wirklich wie geschnitten Brot. Also für mich ist das nachvollziehbar, aber
ja, was ist für. Das geht, alle Spiele von denen werden total krass verehrt von einer riesigen Fangemeinde. Die werden jedes Jahr nur reicher. Als ich auf der Gamescom war, hatten sie eine komplette Burg im Businessbereich aufgebaut mit so richtigen Burgeingängen. Und in der Burg waren dann in den Burgfrieden sozusagen und auch dazwischen die Mieträume für die, also die Meetingräume für die Businessleute. Die hatten vorne drei Monitore hängen, darunter drei Damen stehen, die alle Französisch, Englisch, alle Business-Sprachen abgedeckt haben und die Termine waren voll. Also das war sick.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Unglaublich, ja. Aber die haben irgendwas richtig gemacht.
Du musst auch sehen, wenn du dir da irgendwelche Videos anguckst von der Gamescom. Also ich guck mir ja da relativ viel an, halt viel von Rocket Beans und so weiter, ne, klar. Du hörst die ganze Zeit diesen Stand im Hintergrund, wie die da rumschreien.
Ja.
Das ist der absolute Wahnsinn. Und wie laut die sind und wie groß das alles ist und wie viele Millionen Leute da drumherum stehen, das ist der pure Wahnsinn.
Unglaublich. Aber gut.
Dann lass uns doch mal zu einem guten Spiel kommen. Also zu dem Spiel, wo wir beide denken, dass das am meisten...
Die Expanse.
Ja.
Ganz klar, ja. Es ist so... Wir haben jetzt die Expanse Osiris Reborn. Das haben wir ja nicht hier angekündigt bekommen, sondern auf dem Summer Game Fest hat man es das erste Mal gesehen. Jetzt hat man eigentlich nur auf mehr Inhalte gewartet, also ein bisschen mehr Gameplay sehen. Und wir haben auch was bekommen. Wir haben so eine Art Ingame-Szenerie-Rundgang bekommen. Also sie haben uns vor allem die Orte gezeigt, größtenteils, an denen das Spiel stattfinden wird. Und auf der nicht visuellen, sondern auf der Textebene sozusagen haben sie auch relativ viele Fragen von Fans beantwortet, was sie, ich glaube, auf ihrer Homepage und auf X vor allem gemacht haben. Also da wurden sie relativ viel gefragt und haben halt erzählt, was man in dem Spiel zum Beispiel kann, was man nicht kann. Also zum Beispiel, ist wirklich jedes Gebäude begehbar? Ist da überall ein NPC, mit dem ich sprechen kann? Haben sie gemeint, nee, da gibt's schon gewisse Limitierungen, weil wir hier eine lineare Geschichte erzählen wollen und es gar nicht vorgesehen ist, dass ihr überall in die letzte Ecke der Stadt läuft und da mit irgendeinem Kioskbesitzer spricht.
Der Punkt, wo wir jetzt auch die meiste Kontroverse untereinander hatten, weil ich hatte ja schon das Gefühl, von den ersten Sachen, die man gesehen hat, das gibt ein zweites Mass-Effekt. Auch von der Größe und von dem Umfang und von der Art des Spiels, dass es wirklich so ein auf 100 Stunden angelegtes Roleplay-Game im Endeffekt ist, wo du deinen Charakter und deine Begleiter und was weiß ich wen da ausbaust und das so machst, wie du willst. Aber jetzt ist irgendwie so rausgekommen, dass die das eigentlich sehr geradlinig machen werden und das so in 30, 40, 50 Stunden abhandeln werden.
Genau. Ich glaube, 30 Stunden war für haben die sie Hauptquest, gesagt. Ne? Genau.
Und also dass das eigentlich viel cineastischer ablaufen soll, ne?
Genau, viele Cutscenes und so auch. Und du hast trotzdem auch das klassische Mass Effect Kampfsystem, also dieses Shoot and Cover. Du kannst wieder deine Begleiter befehligen. Ich glaube, zwei kannst du immer mitnehmen, so das klassische Dreier-Trio, was du auch bei Mass Effect hast, was du auch bei The Outer Worlds zum Beispiel hast, 1 und 2. Da war aber noch ein spannender Zusatzfakt. Ich muss kurz überlegen, was das war. Das war echt ganz interessant. Ach ja, genau. Die haben eine Neuerung erwähnt, die hat mein Augenmerk sofort gecatcht. Und zwar, normalerweise nimmst du zwei Charaktere mit und mit denen, kämpfst du dann. Aber bei diesem Spiel soll es so sein, dass die Charaktere, die du nicht mitnimmst, auch mitarbeiten. Die können zum Beispiel in der Zwischenzeit für dich andere Aufgaben erledigen oder auch missionsbezogene andere Aufgaben erledigen. Also, dass du zum Beispiel mal sagst, ich lasse die Hackerin da oben und im Spiel schaltet die dir dann eine Tür auf, wo du dann mit deinen anderen beiden dich durchkämpfst.
Also mehr strategisches Vorgehen dann wahrscheinlich. Ne?
Genau, also sozusagen, sie wollen einfach, es geht ja darum, du bist ja die ganze Zeit, dein Headquarter ist dieses Raumschiff, das du auch gestalten kannst, du lebst mit all deinen Begleitern da drauf, also auch wie in The Outer Worlds zum Beispiel und baust dort dann auch deine Beziehungen und so weiter auf.
Muss man nochmal ganz kurz, nochmal für die, die anderen Folgen gehört haben. Also Expanse basiert auf einer Buchreihe, auf der dann auch schon eine ehemalige Netflix, jetzt Amazon-Serie beruht. Das Expanse-Universe ist in 9 Büchern, glaube ich, aktuell, werden auch, glaube ich, nicht mehr beschrieben. Ist ein Hard-Sci-Fi-Universe, sag ich mal, also mit sehr realistisch umgesetzten Science-Fiction, die sehr an der Realität spielen sollen, also wirklich mal so die Weiterentwicklung von Science-Fiction für die nächsten Jahre. Hat eine sehr eigene, Regeln für sich auch, die in den meisten Science-Fiction-Filmen, Serien nicht umgesetzt werden, so wie, keine Ahnung, wie bremst ein Raumschiff im Nichts, wo bei anderen Spielen einfach das Raumschiff einfach anhält, was ja nicht funktionieren würde, weil es ja einfach endlos weiterfliegen würde, wenn es keine Gegenkraft bekommt. Und hier ist dann wirklich so, das Raumschiff dreht sich und beschleunigt in die Gegenrichtung, um überhaupt anhalten. Sie können das auch in den Büchern so beschreiben. Ich habe das erste Buch hier auch gelesen. Ist schon ein sehr interessantes Universe, ist aber nicht so wie beim Mass Effect, dass du jetzt ganz viele Alien-Rassen...
Ja, gar keine. Also im
Prinzip... Ja, gar keine, nicht wirklich.
Wir dürfen nicht so viel dazu sagen, aber ich sag mal so, es geht nicht darum, dass du eine Galaxie erkundest mit ganz vielen Sonnensystemen, wo du auf ganz viele Völker triffst. Nein, es geht hier nur um Menschen. Im Prinzip. Also und um deren... Es ist im Prinzip ein bisschen Game of Thrones im Weltall auch. Es gibt sehr viele verschiedene Charaktere und Organisationen mit unterschiedlichen Zielen. Alles ist ständig in Bewegung. Es gibt sehr viel Politik und politische Thematik, die da abgehandelt wird. Sehr viel so Philosophie ist ein großes Thema, weil das Ganze halt wieder auch nur in Graustufen abläuft. Und es gibt keine eindeutig Guten oder Bösen. Es gibt nur Leute mit Interessen. Klar ist die Crew der Rocinante schon so ein bisschen die Guten, aber auch die sind nicht perfekt. Und Expanse hat insgesamt lief übrigens im Fernsehen von 2015 bis 2022. Es gab 6 Staffeln und 62 Folgen, also ist schon ordentlich Holz. Und das Spiel, soweit ich weiß, spielt während der Zeit von Staffel 1 und 2 bis zur Mitte der dritten Staffel. Das ist der Zeithorizont, vor dem Osiris Reborn spielt. Also das heißt, da ist auch ein Miller unterwegs und Co., ein Detective Miller und so weiter. Das macht das Ganze sehr spannend. Und es gibt natürlich auch eine außerirdische Bedrohung. Da sagen wir jetzt nichts näher zu, das könnt ihr dann selber rausfinden. Die ist aber, nachdem, wenn man das Buch kennt oder die Serie, äußerst interessant. Und lässt euch, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte da erleben. Also ich kann, Expanse würde ich 10 von 10 Punkten geben als Serie. Das Buch habe ich nicht, die Bücher habe ich nicht gelesen. Die Bücher wurden übrigens von 2 Autoren gemeinsam geschrieben, die sich einen Kunstnamen gegeben haben. Also auf den Büchern steht immer James S.A. Corey, aber die eigentlichen Autoren sind Daniel Abraham und Ty Frank.
Ja. Ich habe wirklich, als ich habe das erste Buch gelesen, dann habe auch immer noch auf der To-Do-List, dass ich da noch mehrere davon lese. Ist echt ein sehr interessantes Universum, das sie da gemacht haben. Und die Spiele sollen auch genau da reinschlagen. Das ist sehr auf die Story bezogen, auf Entscheidungen bezogen. Genau. Am Anfang fand ich es ein bisschen schade, dass das nur so auf 30 Stunden angelegt ist. Aber wenn es wirklich atmosphärisch dicht ist und man das wirklich gut merkt, und dann würde ich auch sagen, wird das auch ein großer Erfolg. Optisch hat es sehr gut ausgesehen. Es ist auch von den Machern von Pathfinder, also Old Cat, die ja schon mehrere Erfahrungen jetzt haben in Rollenspielen oder in Vorlagen umzusetzen. Ich sag mal, Pathfinder, das war jetzt für mich nicht das Alleinstellungsmerkmal, sagen, oh geil, die machen das, wenn das jetzt, die werden die Baldur's Gate gemacht haben, Lurian Studios, dann hätte ich gesagt, oh, es gibt auf jeden Fall einen Erfolg. Aber bei...
Du hättest gesagt, take my money, und hättest einfach denen dein Portemonnaie hinterhergeworfen.
Ja, genau, so ungefähr. Also, aber es ist ein Entwicklerstudio, die sich sehr, sehr viel Mühe geben, die sehr, sehr viele interessante Rollenspielumsetzungen machen. Zum Beispiel haben die ja auch, dann mal ganz kurze Exkursion, die haben auch vor ein paar Jahren für das Warhammer 40k Universe dieses Rogue Trader gemacht, was ja auch so CRPG-Rollenspiel ist, ne, im Warhammer 40k-Universum.
Und ich glaube, das ist doch recht beliebt, ne?
Das ist sehr beliebt, ja. Das ist halt auch leider auch so wie bei Pathfinder, muss man sagen, das ist halt ultra verbuggt gewesen.
Ist aber auch gesagt, noch Bugfest.
Ja, Pathfinder war wirklich ein Bugfest. Das war wirklich, das konnte man auch deswegen schon fast nicht fertig spielen. Das hat einen wirklich zur Weißglut getrieben, teilweise. Aber da muss man sagen, hauptsächlich die PlayStation-Umsetzung. Die PC-Umsetzung hat gut funktioniert, die PlayStation-Umsetzung hat nicht gut funktioniert, und das ist auch immer noch so der Fall. Auf alle Fälle, die haben das, das Rogue Trader gemacht. Davon gibt es jetzt auch, wurde auch bei der Gamescom jetzt vorgestellt. Auch ein neues, auch wieder von dem Entwicklerstudio. Genau. Auch Warhammer 40k Dark Heresy. Auch wieder CRPG Roleplay. Das sieht sehr geil aus, muss ich sagen. Also da werde ich auf alle Fälle nochmal einen genauen Blick drauf schweißen. Bin auch eben so ein bisschen Warhammer 40k Universum. Ja. Ich habe jetzt auch mal angefangen, Bücher davon spannend zu lesen. Ist auch interessant. Mal gucken, ob es dann abholt. Und das hat auch cool ausgesehen, auf alle Fälle.
Ich habe ein paar Hörbücher, die ich bisher noch nicht gehört habe, die aber auch exzellent sein sollen. Ich habe das Zeug ja früher lang genug verkauft, also meine Berührungspunkte damit gehabt. Fand das alles schon immer sehr, sehr spannend. Auch diese Dawn of War, da wurde ja unter anderem Warhammer 40k Dawn of War 4 angekündigt. So, das war auch noch eine schöne kleine Überraschung, weil ich habe die alten Games dazu gespielt und die sind wirklich einfach verdammt gut. Also die kann man sehr, sehr gut zocken, auch heute noch. Machen Riesenspaß. Ich bin übrigens auch, um mal rüber zu springen, The Outer Worlds 2 wird auch ein super Game. Es ist halt ein kleines, aber feines Game. Ne? Das hat keinen epischen Scope, wo du hunderte von Stunden reinsteckst. Auch der erste Teil, The Outer Worlds 1, schon nicht. Hat mich aber mit seinem Fallout-artigen Humor und gleichzeitig diesem Science-Fiction-Setting durchaus erreicht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das ganze Spiel schon seit Jahren, ehrlich gesagt, durch. Beziehungsweise ich stehe halt kurz vor dem Ende oder der letzten Mission, habe das aus irgendeinem mir selbst unbekannten Grund nie fertig gemacht. Was ich aber natürlich noch mache, es gab ja danach auch noch coole, echt coole DLCs für Outer Worlds 1, ne, mit coolem Setting, diese Detektiv-Noir-Geschichte oder was da war, ziemlich geil. Also muss ich noch zocken. Wir waren jetzt vor allem bei der Opening Night Live Show und haben jetzt Future Games Show und Indie Show komplett außen vor gelassen. Lasst es mich so sagen, bei der Opening Night Live gab es einige Trailer zu sehen, aber wenn ihr euch gerade so die Future Games Show oder so anguckt oder auch die Pre-Show von der Opening Night Live, das ist viel mehr Trailer-Rotation. Da kommt wirklich ein Trailer, eine Spielvorstellung nach der anderen. Und deswegen, es ist ganz schwer, diese insgesamt 2 Stunden Indie und Future Games irgendwie zusammenzufassen, nur die Perlen rauszusuchen. Außerdem verliert ihr ein bisschen was beim Spaß. Da würde ich echt empfehlen, guckt euch das selber an, weil da ist die Bandbreite an Spielart und Genre auch wirklich komplett verschieden. Da ist einfach alles dabei gewesen. Und gerade für Leute, die Cozy oder Casual Games mögen, glaube ich, ihr werdet schon hier und da mit dem einen oder anderen Titel sehr glücklich.
Schon coole Sachen dabei, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und ich habe für mich noch mal dieses Vater Deum noch an die Seite gelegt oder beziehungsweise so besonderes Augenmerk drauf gelegt. Das ist halt wieder so ein God-Game, wie wir das zuletzt 2001 mit Black and White von Peter Molyneux hatten. Da gibt's quasi einfach eine Welt, wo Einwohner leben und ihr seid halt der Gott. Ihr könnt auch wirklich allen möglichen Kram machen und die Leute könnt ihr nicht direkt steuern in den meisten Games, sondern ihr könnt die nur so grob steuern, indem ihr eben göttliche Aktivitäten oder göttliche Sachen macht. Okay. Und der vor allem der Peter Molyneux hat im Jahr 2001 mit Black and White ja quasi dieses Genre aus dem Nichts gehoben und hat es erfunden. Das gilt ja als der Urvater und Begründer dieses Spiels schon. Ich habe es damals auch gezockt. Und ich fand es damals auch mega faszinierend.
Der Peter Molyneux hat auch vor allem, was er auch erfunden hat, ist, viele Versprechungen zu machen und nichts davon einzuhalten, wenn wir wieder bei dem Thema
absolut
Burger-Foto versus Reality sind. Ne? Siehe
und Fable. Und sein Cube-Game, ne, ja, wo er die ganze Welt hat ein Würfel Stück für Stück abtragen lassen in Tagen und Wochen und Monaten, weil er gesagt hat, da drin ist die krasseste Erfahrung und Weisheit der ganzen Welt. Und dann war das irgendwie am Ende so ein crappy Video. Man kann es bei YouTube angucken. Da hat derjenige, der es abgestaubt hat, der hat sich dann da auch aufgeregt. Auf jeden Fall, ich finde es gut, dass er so verrückte Sachen macht. Er versucht halt echt aus dem Standard auszubrechen und zumindest Ideen zu geben, wohin könnte die Games-Welt noch gehen. Das Problem ist nur, dass er halt immer echt krasse Sachen verspricht und die nicht hält und die Leute auch echt unabsichtlich, wie ich auch oft glaube, täuscht, manchmal vielleicht sogar mit Absicht, aber langsam kann man dem halt nicht mehr wirklich vertrauen. Also wenn der was sagt, dann kann man da echt nichts mehr drauf geben, leider heutzutage.
Das hat er sich halt beruiniert.
Das hat er verspielt.
Was man nochmal generell sagen muss, wenn man jetzt so mal über die ganze Bandbreite der Spiele guckt, natürlich waren jetzt nicht so die Mega-Highlights dabei, also nicht auch, weil man vorher schon die meisten ja kannte oder wusste, ist dann auf manche Spiele, Borderlands 4 oder was weiß ich, auch mal tiefer eingegangen worden, konnte man mal mehr davon sehen. Aber was mich wieder fasziniert hat, ist die Bandbreite an verrückten Genres, die es einfach gibt.
Ja.
Du guckst dir das neue Anno an, ich weiß, Anno, keine Ahnung.
Hier Pax Romana, das sieht so geil aus, ich will das.
Spiel für mich, dieses Micromanagement wird mich nicht jetzt mal treiben.
God.
Aber das sieht so geil aus und es gibt auch so viele andere Spiele, wo du sagst, keine Ahnung, allein nur wie viele Spiele, es gibt Truck-Simulatoren.
Ey,
Landwirtschaftssimulator. Es gibt drei oder vier.
Müllabfuhrsimulator.
Truck-Simulatoren, wo irgendwelche Leute mit dem Truck durch die USA
Autobahn fahren. Stundenlang.
Und da gab's, und das habe ich auch gesehen, da gab's zwei oder drei gleichzeitig, die da gekommen sind. Jetzt haben sie der neue Landwirtschaftssimulator. Kannst du jetzt in Holland, ich meine in Holland irgendwo anders was, keine Ahnung, irgendwo Zwiebeln anbauen. Das ist der neue Shit, dass es jetzt diese Zwiebel gibt. Und ich denke, Alter, und da sitzen ja Leute, genauso wie unsere Kumpels hier von World of Tanks, da gibt's ja Leute, die sitzen daheim, die freuen sich, stehen Arsch in Scheiben, alle.
Absolut.
Wo ich mir immer denk,
absolut.
Wir sind halt wirklich nur so in unserer Bubble, Tobi, wo wir halt, also wir sind ja schon unterschiedlich an Spiele geschmeckern, aber haben doch viel Schnittmenge.
Kombinieren zwei Bubbles ja irgendwie so miteinander.
Und da ist aber, was da für Dinge gibt, und das begeistert mich immer. Auch so diese, wie Leute gerade dieses Thema auch mit Anno und so, wie viele Stunden man da reinhacken kann.
Ey, da kannst du dein ganzes Leben reinstecken.
Wahnsinn.
Ich hab mir das 1800er, das letzte, also den Vorgänger, in so einem Deal mit so den ganzen geilen DLCs gekauft. Ich hab's halt bis heute noch nicht gezockt. Warum? Weil ich noch bei 1604 Venice bin und noch mit der Kampagne noch nicht durch bin. Das ist 20 Jahre alt, keine Ahnung. Aber ich musste es halt wegen meinem Monk erst fertig machen, bevor ich das neue anfassen kann. Ja, aber eigentlich will ich nur Pax Romana haben.
Tobi ist halt auch der, also für alle da draußen, die für die Spieleindustrie arbeiten, Tobi ist euer Go-To-Guy. Der gibt euch die Kohle, das ist kein Thema. Der spielt das überhaupt nicht. Dem könnt ihr irgendwie
antreten. Spielen tue ich schon und Crap würde ich nicht kaufen, aber was ich mache, wie ihr alle anderen auch.
Du weißt ja gar nicht,
Steam Sales. Naja, bei Steam Sales, ja, aber das machen wir doch alle, oder? Wir gehen hin, kaufen uns diese ganzen Games und spielen die dann
nie. Ich mache keinen Steam Sale.
Das mach ich nicht. Dann solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen.
Ich habe noch nie ein Spiel über Steam Sale gekauft.
Okay, das ist aber krass.
Ja.
Weil da gibt's ja schon wirklich geile Angebote.
Ja, natürlich, da kannst du 40 Euro ausgeben, hast du 28 Spiele gekauft.
Aber genau, die du nie spielst. Ich muss
die auch spielen halt, ne?
Deswegen gibt's ja diesen geilen Satz, buy a game on Steam Sale, never play it.
Ja, genau.
Weil es auch so ist.
Das war jetzt mal so, also die Vielfalt an unterschiedlichen Spielen, auch was die Indie-Game-Szene, was so das alles hergibt, muss man sagen, ist schon geil. Wir haben ja schon 180 Mal drüber gesprochen, dass diese AAA-Games immer mehr ausfisseln halt, ne, dass die Leute da oftmals keinen Bock mehr drauf haben. Das ist jetzt ja auch ganz kurze Exkursion, das neue Black Ops, also Call of Duty Black Ops 7 gezeigt worden. Da geht der Gameplay-Trailer 5 Minuten und das Internet platzt vor Hass halt, ne?
Ja, ich würde sagen, war so. Ich glaube aber, wenn nicht die Battlefield 6 Beta kurz vorher gewesen habe, wäre das eine ganz andere Nummer gewesen. Ich glaube nicht, dass die Leute es genauso reagiert hätten.
Haken und Wallruns und
Chatbots
und so, da hat keiner mehr Bock drauf. Das Thema ist so durch halt. Aber klar, die Relation zu Battlefield 6 ist natürlich, die Leute wollen genau das. Realistische Shooter mit realistischen Waffen. Also der Gro der Leute. Da ist das Internet geplatzt, dann hast du auch wie jetzt Borderlands, das ist halt auch so in der Ferne liegen geblieben, wo man gesagt hat, es gibt das Highlight der Messe. Ist es
absolut, ich meine, Borderlands müssen wir natürlich noch erwähnen, da kommt jetzt der vierte und nächste Teil raus, der kommt ja auch schon sehr, sehr bald, in wenigen 12. Wochen.
12. September.
Genau, also ist wirklich nicht mehr weit hin und wir haben es ja schon oft im Podcast gehabt und gesagt, dass ich ein riesen Borderlands-Fan bin, alles davon gezockt habe und absolut begeistert bin von der Reihe, aber das neue Spiel holt mich bisher sehr wenig ab, ich finde leider keinen der vier Vault Hunter, also der Figuren, aus denen man wählen muss, ich finde keinen sonderlich interessant, es ist keiner dabei, der mich vom Hocker gehauen hat und das war beim letzten Teil, der allerdings schlechten Hauptantagonisten hat und schlechten Bossgegner im Prinzip und auch zu kindisch war. Der hatte aber geile Charaktere. Da gab es zum Beispiel nämlich den Fleck, was so ein krasser Roboter mit genialer Synchro war. Und hier in dem neuen Teil, da geht echt einfach nichts ab.
Es ist irgendwie, ich fand es auch ganz kurz, jetzt springen wir beide. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich habe jetzt mehr davon gesehen, das ist einfach total charakterlos. Also ist so, du hast so die vier Vault Hunter sind wie auf Fisch bestellt. So, dass die sind so.
Genau. Aber von Temu geliefert worden.
Ja, die könnten auch von Overwatch oder sonst irgendeinem generischen Spiel sein. Also so
das ist ein Problem.
Helden-Shooter.
Finde ich.
Ja, es ist, ich weiß nicht. Also bis jetzt hat mich es auch null gecatcht halt. Man sieht, ist eigentlich, wenn die Videos zeigen, ist eigentlich so ein Unreal Engine 5 Demo, was sie da machen. So
Ja,
gefühlt. Feuer mehr.
zugegeben, ich will auch noch was Positives dran lassen. Ich habe mir jetzt von allen vier Vault Huntern nochmal die Hintergrundgeschichte, die sind ja immer so 5 Minuten lang angeguckt, um zu gucken, ob ich die an sich sympathisch finde. Und dann habe ich mir nochmal einen Deep Dive für den kompletten Skill Tree für jeden Charakter angeguckt, weil ich ja schon vorher wissen will, worauf, so ein bisschen, worauf ich mich auch freuen kann. Das gehört für mich so ein bisschen zu Borderlands dazu, das Bild vorzuplanen und so. Und ich muss sagen, dass ich dann am Ende doch recht angetan von diesem Ruffer, von diesem Tediore-Soldaten bin, der mich dann schon recht begeistert hat und wahrscheinlich auch der Vault Hunter sein wird, den ich spielen werde. Und als nächstes dann haben sie noch so eine neue, ja, Sirenen-Goth- Lady dabei, die halt vor allem,
Das hatten sie ja noch nie.
ja, das ist halt so ein Totenbeschwörer eigentlich. Nur die
Ja.
spawnt die ganze Zeit gefallene Gegner, macht dafür aber auch selbst wenig Schaden und muss sich halt wirklich auf ihre
Das hat es
Pets
ja auch noch nie
verlassen.
gegeben irgendwo.
Hat's noch nie gegeben. Ist komplett
Ja,
neu.
komplett neu.
Also ich würde
Ja,
damit
okay.
sagen, nach ein bisschen Beschäftigung habe ich schon einen anderen Blick drauf und sehe das Ganze ein bisschen differenzierter. Aber das ist mir nur halb so wichtig, weil wenn ich ein neues Borderlands-Spiel sehe, da will ich sofort lachen. Ich will bescheuerten Scheiß sehen. Ich will bescheuerte Charaktere sehen und mir am Ende einen von denen aussuchen dürfen, um mit dem dann bescheuerte Dinge zu tun. Und das hat das diesmal nicht. Es
Ja, am
fehlt
besten
einfach der Gag.
gegen einen bescheuerten Antagonisten wie Handsome Jack, dann
Der war
kommt
halt
die.
göttlich.
Ja, aber das kriegen sie dann mal hin. Gut, nächster
Ja,
Sprung.
der ist auch kaum zu toppen. Ja. Dann kommen wir doch mal zu einer echten Gurke.
Ja, oh ja, wollen wir noch die Gurke der Messe? Oder wie haben wir die Kategorie,
Die
die Genre genannt?
Gurke der Gamescom hatte ich mir jetzt notiert.
Gurke der Gamescom. Also es
Genau.
gibt, da muss ich mal kurz ein bisschen ranten jetzt zu.
Jetzt geht's los.
Es wurde vor Jahren, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, ein
Anno Domini.
Nachfolger zu Black Desert angekündigt. Black Desert ist ein MMORPG, relativ erfolgreich. Auch sehr viel Klickibunti, sehr wir, da platzt einem der Kopf, da kannst du jeden, der so ein bisschen Probleme mit flimmernden Bildern hat und so, das, was vorher immer vor den Spielen steht, hier, du kannst einen epileptischen Anfall bekommen, da kriegst du safe einen epileptischen Anfall, wenn du das spielst. Also 100%. Und da haben sie gesagt, sie machen ein neues, das soll dann Crimson Desert heißen. Also so mit einem Wort sind sie nicht so flexibel, irgendwie es muss immer irgendwas mit Wüste zu tun haben. Und das soll der Shit an MMORPG werden. Okay, dann haben sie da einen ganzen Haufen dazu gezeigt, das hat auch sehr geerdet ausgesehen, sehr, ja, ich sag mal so Mittelalter-MMO halt, ne, mit ein bisschen Fantasy-Einschlag, das hat schon ganz ansprechend ausgesehen. Dann ist ihnen eingefallen, das MMORPG-Thema ist ja auch so ein bisschen ausgelutscht anscheinend. Wir machen
Bisschen.
ein Singleplayer-Spiel aus. Jetzt machen sie seit 3, 4 Jahren an diesem Singleplayer-Spiel drum, was auch erst sehr geerdet aussah, sehr so ein bisschen Grimdark-mäßig. Und jetzt haben die jetzt die letzten Wochen auf vor der Gamescom, habe ich schon Videos dazu gesehen, jetzt auf der Gamescom haben die das präsentiert, als wäre das der heißeste Shit ever. Und dann guckst du dir dieses Spiel an. Ich habe jetzt schon von mehreren Content Creator, die das auch spielen dürften, gehört. Man muss für die einfachsten Handlungen 15 verschiedene Tasten drücken.
Ja,
Du
vergiss
willst
es.
dein Schwert ziehen und es fühlt sich an, als hättest du bei Street Fighter eine Combo raushauen müssen. Es ist null, null innovativ, das Spiel. Gerade das Gegenteil davon. Wenn man sich das anguckt, die Grafik sieht aus
Klingt schon sehr
Herr
übel.
am Himmel. Ich weiß nicht, ob das an den Einstellungen von den HDR-Monitoren oder was da lag, keine Ahnung. Das hat eine übertriebene Schärfe. Das sieht so komisch aus. Das sieht, also, als würde man so eine Daily
Ja.
Soap im Mittelalter spielen, sieht es aus. So, oh, grauenhaft. Und
Und
dann ein
dabei
Kampfsystem. Die rennen einfach wahllos aufeinander herum. Die NPCs, die rennen da rum, die schlagen auf dich ein von allen Seiten. Das hat. Bitte guckt's euch mal an, guckt euch mal ein, zwei Gameplay-Videos dazu an. Dann
ja,
hast
vor
du so
allem
zwei
ist
Waffen auf dem Rücken hängen und ein Schild, der sieht aus, als wäre das Schild so 1 Meter von deinem Rücken weg. Das schwebt
ja, geht
hinter
gar
dir in der
nicht
Luft
heutzutage mehr.
und
Das
die
ist ja, wir reden
erzählen
ja.
aber, als wäre das allergeilste und schönste Spiel ever, alle.
Ich
Ich
kann es ein
kriege
bisschen.
einen Anfall.
Ich kann ein bisschen verstehen, warum das vielleicht so ist, weil Crimson Desert, über das du jetzt ja gerade gesprochen hast, ist ja so ein bisschen der Nachfolger von Black Desert, was ja sehr erfolgreich auch war, ne? Also der auch
Immer noch
schon sehr
richtig geil.
schön aussah. Also da ist man ja eigentlich tolle Grafik gewöhnt, weil damit haben sie die Spieler letztendlich am Anfang ja auch sehr gelockt.
Ja, aber es war eins der MMOs, die wirklich gute Grafik hatten, aber auch halt
Genau.
so übertrieben mit so auch viel Effekten. Also du machst irgendeinen
Absolut.
Dialog bei beiden Spielen. Bei dem Crimson Desert auch, das sieht so übertrieben aus, wenn du das, also ich glaube nicht, dass das
Ja.
einer lange spielen kann, ohne dass er Nasenbluten bekommt.
Oder ohne dass
Und
zu viel wird, ne? Ja.
normal rende ich ja nicht unbedingt gegen Spiele, die jetzt kack Grafik haben. Es gibt ja auch viele Spiele, die scheiß Grafik haben, trotzdem Spaß machen. Aber wie die das verkaufen und was das, also der steht da und erzählt, was da, was du da alles machen kannst und was hier. Und jeder, der diesen Controller in der Hand hat, sagt, das ist totale Scheiße.
Ja, das ist, ja. Also ich glaube, ich bin mal gespannt, wie jetzt so, ich meine, zugegeben, ich spiele ja schon seit, keine Ahnung, gefühlt 30 Jahren MMOs oder damals hieß es noch MMORPGs. Du bist ja jetzt nicht so der MMO-Ola. Also du machst zwar in Diablo auch diese üblichen
Ja, ich habe auch mal
Portal-Raids und
ESO und
so.
so mal eine Zeit lang gespielt,
Genau.
ne?
Aber du hängst da nicht so, wie ich richtig seit Jahren an der Nadel. Ne? Also so ein MMO muss ich ja immer an der Seite haben, um irgendwie glücklich zu sein. Das scheint schon mein ganzes Leben lang so. Ich habe ja früher auch ab Tag 1 WoW gespielt, das hat mir aber leider nicht zugesagt, weil ich kam halt von Sandboxen und wurde in den Theme Park geworfen und es funktioniert halt nicht gut. Also freie, offene Spielwelt, in der Spieler alles selbst gestalten gegenüber einer sehr beschränkten Spielwelt, wo man in viele Gebäude gar nicht reingehen konnte und so ein Quatsch. Das hat damals, ich dachte damals, als ich WoW angefasst habe, habe ich irgendwie so gedacht, Mann, was ein Downgrade, was ein Rückschritt. All das, was in meinen Spielen vorher ging, geht hier überall alles nicht mehr. Und dann sieht die Grafik auch noch so aus wie, naja, auf jeden Fall war tatsächlich genau das der Grund, warum WoW so designt wurde, wie es designt wurde, weil wir damals jede Menge große und auch erfolgreiche MMOs hatten, die aber alle super komplex waren und schon so weit fortgeschritten waren, dass du als Neueinsteiger eigentlich nicht mehr richtig in diese Spiele einsteigen konntest. Und da hat WoW gesagt, so, wir limitieren jetzt alle möglichen Sachen, wir nehmen Freiheit weg, aber wir machen es zugänglich, sodass von der 80-jährigen Oma bis zum 10-jährigen jeder dieses Spiel spielen kann. Und das war eigentlich so eine der Grundprinzipien und Pfeiler, auf denen WoW aufgebaut wurde, absichtlich zur Abgrenzung an die Konkurrenz damals. Und bis heute ist es halt, denke ich, so geblieben, auch wenn es natürlich komplexer geworden ist. Aber wenn man sich mal so andere Spiele guckt, die auch mutigerweise heute rauskommen, die viel mehr Engagement von dir als Spieler verlangen, als es heute überhaupt noch der Standard ist und normal ist. Nämlich der Witz ist, es gab von der GameStar die Tage ein Video, alle MMOs, neuen MMOs, die dieses Jahr und in naher Zukunft erscheinen. Und ich war baff, wie viele das sind.
Ja.
Ich bin vom Hocker gefallen. Da kommt eins nach dem anderen jetzt. Eins nach dem anderen,
Das ist
wirklich.
Wahnsinn, ja.
Und das sind teilweise Dinger dabei, die sehen so, sind neu und die sehen aus wie in den 90ern, ne? Also so richtig verpixelte, wo du dir auch denkst, dieses Gameplay oder diese Steuerung halte ich keine halbe Stunde aus, dann lösche ich das. Ne? Das schaffe ich
Ja.
nicht. Aber ich finde es geil, dass das aktiv entwickelt wird und dass es doch eigentlich diese Welt, die wir an MMOs da draußen gerade haben, ist viel vielfältiger, als ich das gerade bemerkt hatte in den letzten Jahren.
Ja,
Da
schon
geht
hat.
schon ganz schön was.
Das ist ja das, was ich eben
Aber
gesagt habe, mit
ja,
der Vielfalt. Gut, das war jetzt die
genau.
Gurke der Messe. Aus meiner Warte, da gibt es bestimmt noch genug andere Gurken.
Aber die
Generell
auffälligste
muss man
Gurke.
nochmal am Ende sagen, Entschuldigung, dass wir hatten ja vor ein paar Jahren schon mal bei einem Gamescom Review drüber gesprochen, dass wir eigentlich gedacht haben, dass gerade mit dem Tod der E3 und auch dem, was ja eine andere Art Messe war, ne? Das war ja nicht für das breite Publikum. Auch nach dem ganzen Corona-Thema und so, dass eigentlich dieses Messethema immer mehr aussterben wird. Und jetzt hat man
Man
dieses
hat
Jahr
da auch
wieder
Angst.
gesehen,
Ja.
Rekordverkaufszahlen. Die hätten das doppelte, dreifache an Tickets verkaufen können, was ich gesehen habe. Auch wenn du dir das angeguckt hast, was da in den Hallen los war. Das wäre auch übrigens so ein Argument, da nicht hinzufahren.
Ja.
Die Hölle los, jeden Tag. Es war ja auch geiles Wetter letzte Woche, ne? Also ist ja nicht, dass die Leute sagen, ah, draußen tut es eh Hunde und Katzen regnen, wir gehen mal lieber auf eine Messe. Weißt ja auch
Ja.
vorher nicht, wenn die Karten kreuzen, das ist klar.
Naja,
Aber
klar.
das war schon, muss man sagen, da war schon viel
Das.
los. Einmal von den Zuschauern her, von den Ausstellern her. Die haben ja auch alle möglichen Genres da abgefrühstückt. Du kannst ja da mittlerweile
Absolut,
alles machen.
ja.
Waren sogar viele Magic- und Pokémon-Content-Creator unterwegs, weil es da
Ja.
von Wizard dann auch wieder irgendwelche Play-Areas gab und etc. Also wirklich. Die machen da schon sau viel, auch wenn du dir diese Bühne jetzt anguckst, wo jetzt live die Eröffnungsshow dann drauf ist und
Ja,
so,
das
das geht
hochprofessionelles
schon viel, viel
Programm.
mehr Richtung E3 mittlerweile, ne? Muss man auch sagen.
Das liegt am Jeff Keighley, denke ich auch, weil der halt auch dafür sorgt, dass das alles so professionell stattfindet, sage ich mal. Hatten wir ganz am Anfang von der Folge heute schon gesagt oder vorhin besprochen, dass das sowohl Fluch wie auch Segen sein kann. Denn ich sag mal, je mehr gestreamlined ein Programm wird, desto mehr es an die Masse angepasst wird und für jeden zugänglich gemacht wird, desto mehr fallen halt eben auch besonders verrückte verrückte, cringige und andere Dinge raus, an die man sich Jahrzehnte noch erinnert. Also das heißt, die Show wird so lang poliert, bis sie uns nicht mehr gefällt. Ich vermute, das wird so kommen. Bis wir irgendwann selber sagen, wir wollen das nicht mehr.
Ja,
aber man darf nicht vergessen, wir haben jetzt natürlich heute uns vor allem auf die Online-Präsentationen, auf die Spieleenthüllungen konzentriert. Man darf aber nicht vergessen, dass die Gamescom einfach die Spielemesse der Welt ist aus meiner Sicht. Das ist ein Familientreffen, da kommen viele Clans und Leute zusammen, Leute, die schon nie gesehen haben, Freundschaften werden da geschlossen. Die Aussteller, die Produzenten, die Hersteller und die Spieler feiern sich alle gegenseitig. Es ist schon so, als ob eine gigantische Familie zusammenkommt und ein riesen Familienfest feiert. Und das liebe ich so an der Gamescom, dass sie bei uns hier in Köln ist und dieses Feeling auch immer noch versprüht und eben nicht zu so einer rein kommerziellen Veranstaltung wird, die gar keine Seele mehr hat. Das schafft sie bisher immer noch, ihre Seele, finde ich, zu behalten.
Mal sehen, wie lange noch.
Mal sehen, wie lange noch.
Wollen wir das als das Wort zum Sonntag nehmen?
Ich finde ja. Ja, dann das passt.
Würde ich sagen, sind wir mit unserem Review von diesem Jahr durch. Natürlich haben wir viele, viele, viele Spiele nicht besprochen, viele, viele Aspekte nicht beurteilen können. Das ist natürlich bei der Masse halt auch schwierig, ne? Das in so einer Stunde oder so unterzubringen. Ich glaube, wir konnten euch ein ganz guten Überblick, ganz gutes Geschmäckle geben, was da dieses Jahr los war. Wie gesagt, nächstes Jahr versuchen wir doch mal das zu priorisieren, da mal hinzufahren.
Und dann machen wir Live-Bericht. Vielleicht machen wir dann ja sogar mal, das geht ja heutzutage hier alles, mal sogar eine Folge mit Video, wo wir ein bisschen was aufnehmen vor Ort.
Ja. Und dann, ja, würde ich sagen, sind wir für heute durch.
Ja, so sieht's aus. Dann.
Dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend, einen schönen Tag, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört.
Genau.
Bleibt uns gewogen.
Schöne Woche noch und verbringt den ausklingenden Sommer irgendwo gemütlich mit ein paar Leuten, die ihr mögt, und lasst euch gut gehen.
Ja. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Bye, bye.